Und bevor wir beginnen, möchte ich auch noch beten. Vater, ich danke dir für den Tag heute, für Erntedank. Ich danke dir dafür, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir dich anbeten können. Und ich möchte dich bitten, dass du die Herzen öffnest, dass du uns geistliche Speise gibst, dass wir im inneren Menschen gesättigt werden. Bitte füll uns mit dir selbst, dass wir über dich staunen, dass wir dich näher kennenlernen, dass wir ermutigt werden. Bitte rede durch mich. In der Schwachheit einfach bist du mächtig und ich vertraue darauf, dass du auch uns jetzt Speise gibst. Amen. So, der Text von heute ist in Daniel 6. Ist nicht ganz speziell was zur Erntedank, es tut mir leid. Aber da bin ich zurzeit drin und deswegen machen wir jetzt heute mal den Text. Bevor wir aber, und wir lesen, es geht heute auch um ganz Daniel 6. Es ist zwar viel Text, aber weil es eine Geschichte ist, ist es ziemlich leicht, es zu folgen und es gehört alles zusammen. Und es ist heute ein Überblick und wir tauchen dann immer so ein bisschen ein, aber so ein Überblick über Daniel 6. Und bevor wir Daniel 6 lesen, müssen wir uns noch eine Stelle kurz zur Besinnung, wie wir die Bibel lesen, anschauen, eine Stelle. Und zwar steht es in Johannes 5, Vers 39. Da steht, wie wir die Bibel lesen sollen, auch speziell das Alte Testament. Weil die Bibel ist nicht nur ein Buch mit irgendwelchen Lebenstipps, obwohl sie auch Lebenstipps enthält, sondern die Bibel führt uns zu einer Person. Das ist Hauptanliegen der Bibel, uns zu einer Person zu führen. Und wir lesen mal Johannes 5, Vers 39, sagt Jesus zu den damaligen Juden: Ihr erforscht die Schriften, also das Alte Testament, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Also, er sagt zu ihnen, ihr erforscht die Schriften, ihr lest in der Bibel und ihr hofft euch davon, ihr meint davon, ewiges Leben zu haben. Aber und dann steht das Leben vor ihnen und sie wollen nicht zu Jesus kommen. Und die Frage ist, wie haben die dann die Bibel gelesen? Und es ist nur ganz grob runtergebrochen. Sie haben das zum Beispiel gelesen, sie haben Daniel 6 aufgeschlagen und gelesen, wow, Daniel ist treu, Daniel betet. Und wir wollen auch das Gesetz halten und wenn wir das halten, wenn wir das tun, dann haben wir Leben. So ganz grob runtergebrochen. Aber so liest man nicht die Bibel, weil die Bibel führt uns in erster Linie zu einer Person. Und auch Daniel zeugt von Jesus. Und er soll uns heute zu Jesus führen. Jetzt sage ich noch zu Beginn, was nicht das Ziel der Predigt heute ist. Das Ziel der Predigt ist nicht, dass wir sagen, wow, ich will so toll sein wie Daniel, weil er so treu ist und weil er so toll betet. Das Ziel ist, wow, Jesus ist ein mächtiger König. Jesus ist treu. Und Jesus ist toll. Er dient dem Vater und er vertraut dem Vater. So, das ist das Ziel der Predigt. Aber dennoch ist Daniel ein Vorbild. Aber wenn wir ihn als Vorbild nehmen, dann bitte nicht einfach so sagen, ja, wir machen jetzt das Gleiche wie Daniel. Weil dann machen wir genau das, was Daniel nicht tat. Weil Daniel hatte nicht damals eine Person, bei der er gedacht hat, wow, ich mache genau ihr nach. Ich habe gesehen, wie treu sie ist, die betet und ich mache ihr nach. So hat Daniel nicht gehandelt. Daniel, was das Fundament seines Handelns ist, was ihn ausgemacht hat, ist, dass in ihm ein außergewöhnlicher Geist war und dass er einen großen, mächtigen und treuen Gott kannte. Und wenn wir Daniel uns zum Vorbild nehmen, dann brauchen wir erstens diesen außergewöhnlichen Geist und zweitens müssen wir den gleichen großen Gott kennen, den Daniel gekannt hat. Okay, jetzt schlagen wir mal Daniel 6 auf und lesen den Text, die Verse 1 bis 11. Da geht es drum um den Grund der Treue, und zwar Gottes Geist. Und Darius der Meder übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Es gefiel Darius, über das Königreich 120 Satrapen einzusetzen, die im ganzen Königreich sein sollten, und über sie drei Minister zu setzen, von denen einer Daniel war, denen jene Satrapen Rechenschaft geben sollten, damit der König keinen Schaden erlitt. Da übertraf dieser Daniel die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen. Da suchten die Minister und Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden waren. Da sagten diese Männer, wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden. Daraufhin stürzten diese Minister und Satrapen zum König und sprachen zu ihm so: König Darius, lebe ewig! Alle Minister des Königreiches, die Statthalter und Satrapen, die Staatsräte und Verwalter haben sich beraten, dass der König eine Verordnung erlassen und ein Verbot bestätigen solle, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richtet, außer an dich, König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, König, erlass das Verbot und lass ein Schriftstück ausfertigen, das nicht geändert werden darf, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Daraufhin ließ der König Darius das Schriftstück und das Verbot ausfertigen. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. In dem Text sehen wir, dass das Fundament von Daniel seinem Verhalten, von Daniel seinem Leben, dieser außergewöhnliche Geist ist, der in ihm ist. Hier in Vers 4 steht, übertraf sie alle. Warum? Weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Das war der Grund dafür, warum er so treu war. Und allgemein muss ich noch am Anfang sagen, in dem Text geht es nicht so stark ums Gebet. Es ist der Vers 11, dass Daniel sich hinkniet, dass er gegen Jerusalem betet, dass er offene Fenster hat, dass er dreimal am Tag betet, das ist ganz viel rauszuholen. Und es ist auch, der Vers ist ganz tief und ganz wichtig. Aber die Hauptsache hier ist nicht das Gebet. Ganz oft hört man auch in Predigten oder auch in, wenn man so Bücher liest, dass das als Mittelpunkt des ganzen Textes gemacht wird. Aber das ist nicht der Mittelpunkt. Es geht in dem Text nicht ums Gebet. Nicht im Kern. Es geht darum, treu zu sein. Es geht um Treue. In Vers 5 sehen wir das. Die Minister wollen ihn anklagen, nicht weil David irgendwie betet oder so, sondern die sagen, wir finden nichts Schlechtes an ihm, weil er treu ist. Das Problem an ihm ist, er ist treu. Das hat sie aufgeregt. Und dann, in Vers 6 sagen sie dann, wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden. Also sie wollten irgendetwas im Gesetz finden, womit sie ihn überlisten können mit seiner Treue. Also es geht um Treue in diesem Text. Sie wollen irgendwas finden und dann konkret finden sie was, und zwar das Gebet. Sie wissen, das erste Gebot, man darf keine anderen Götter anbeten, man soll sich von niemandem niederwerfen, ich bin der Herr, euer Gott, wirft euch von niemand anderem nieder. Und sie wissen das und packen ihn jetzt an seiner Treue, an diesem einen Gebot, konkret am Gebet. Und jetzt ist es ganz wichtig, ich weiß, es ist oft bekannt, aber es ist ganz wichtig, dass wir das uns vor Augen halten, dass das Fundament seines Handels, seiner Treue, der Geist Gottes ist. Gott macht, dass er treu ist. In Johannes 15, Vers 5 steht, sagt Jesus, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ihr könnt gar nichts ohne mich tun. Und dann die Frucht des Geistes, ist auch ganz bekannt, aber ich möchte das lesen mit euch zusammen. Wer es nicht kennt, ist auch gut, hört es vielleicht zum ersten Mal. Es steht in Galater 5, Vers 22. Da steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte und Treue. Die Frucht des Geistes ist auch Treue. Dass Daniel treu war, ist die Frucht des Geistes. Und hier steht nicht, die Frucht des Geistes und unsere Frucht gemischt ist Liebe. Hier steht, es ist die Frucht des Geistes. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also alles, was das Gute, das aus uns hervorgeht, macht der Geist. Es ist hundertprozentig seine Arbeit. Die Frage ist oft so, vielleicht hat sich der eine oder andere damit beschäftigt, wie ist es, dass wir geheiligt werden, dass unser Charakter verändert wird? Ist es, dass Gott ein bisschen wirkt und wir Menschen wirken ein bisschen und es geht so Hand in Hand? Ja, Gott rettet uns, das ist allein Gottes Tat. Aber danach, wenn wir gläubig geworden sind, dann ist es so ein Gemisch. Wir sollen was tun, auf der anderen Seite tut auch Gott was und es geht so Hand in Hand. Aber die Bibel spricht davon, das ist die Frucht des Geistes. Es macht allein Gott. Das machen nicht wir. Die biblische Logik ist da so, weil Gott alles macht, sollen wir handeln. Das kommt in mehreren Versen immer wieder vor, das ist die biblische Logik. Es ist vielleicht, wir kriegen es nicht in unser Gehirn rein, aber so wird es in der Bibel immer wieder berichtet. Gott wirkt alles, es ist seine Frucht und jetzt handelt. Das ist die biblische Logik. Und jetzt kann man auch sagen, ja gut, das habe ich vielleicht schon oft gehört, die Frucht des Geistes, muss alles von Gott kommen, aber was nützt es mir? Das habe ich schon oft gehört, das ist so ein bisschen so eine theoretische Wahrheit. Was nützt es mir eigentlich? Und um zu merken, was es uns eigentlich nützt, machen wir das mal, stellen wir einfach ein paar Fragen und gucken uns diese Frucht mal an. Wir gucken uns an, zum Beispiel Treue, bleiben wir mal bei der Treue. Und die Frage ist, sind wir immer treu oder bist du Gott immer treu? In allem, was in der Bibel steht, sind wir Gott treu? Schwierig. Lieben wir? Sind wir immer voller Liebe? Oder Geduld? Sind wir immer geduldig? Schon schwierig, immer geduldig zu sein. Und wenn wir immer mehr diese Aspekte, diese einen Frucht hinzunehmen und uns ehrlich daran prüfen, Ob man nicht Christ ist, noch nicht gläubig ist, oder ob man gläubig ist, wenn man sich diese Frucht, diese Auswirkung vor Augen hält, dann wird man immer wieder merken, boah, das ist richtig schwer. Man merkt immer mehr, ich kann das nicht. Ich scheitere daran, ich versuche es wieder, ich scheitere daran. Und es gibt so Phasen, wo man immer mehr deprimiert wird davon, weil man immer merkt, ich kann das nicht, das ist zu viel, der Maßstab ist so hoch, ich kann das nicht. Bis man irgendwann mal so frustriert und deprimiert ist und sich eingesteht, nicht nur ich kann das nicht, sondern ich bin das nicht. Ich bin nicht das, was hier beschrieben wird. Ich bin nicht voller Liebe, ich bin nicht immer voller Freude, ich bin nicht immer voller Langmut und ich bin nicht immer treu. Da wird irgendeine Person beschrieben, aber ganz sicher bin nicht ich diese Person. Und dieser Punkt, der muss kommen und der wird auch kommen. Und ich sage das nicht, um jetzt so fertig zu machen, ihr könnt nichts, wir können nichts, wir sind nichts, sondern ich spreche das an, weil es schon da ist und weil es kommen wird. Und ich spreche das an, um zu helfen. Weil wenn man an diesen Punkt kommt, dann ist man so in der Not und sehnt sich nach jemandem, der uns hilft. Da beginnt eine Sehnsucht, und wenn man richtig gebrochen dadurch ist und sagt, oh Mann, ich brauche jemanden, der so ist. Es ist zu schwer für mich, ich kann nicht weitermachen. Ich brauche jemanden, der so ist. Und ich sage euch, herzlichen Glückwunsch, weil in euch lebt ein außergewöhnlicher Geist. Und wenn er nicht in euch lebt, es gibt einen außergewöhnlichen Geist, der ist so. Es ist Jesus. Es ist der Geist Gottes. Und dieser Geist lebt in uns und er kann das. Und wenn man in diese Phase kommt, dann erinnert es wieder einen, es ist alles von Jesus abhängig. Es treibt einen richtig stark zu Jesus und es bringt dazu, dass wir zu diesem Jesus gehen und sagen, Jesus, hilf mir. Bewirk du das in mir, bitte. Er ist unsere einzige Hoffnung, dass diese Frucht Realität in unserem Leben wird. Dass wir treu sind, unsere einzige Hoffnung ist Jesus. Und wenn man dann wieder denkt, ich kann das nicht, merkt man, aber halt, Jesus kann. Es zeigt uns sofort zu Jesus und wir wissen, Jesus kann. Und genauso ist Daniel. Genauso das sehen wir bei Daniel. Er bekommt Probleme, er muss treu sein, bis in den Tod. Wenn er nicht treu, also ja, er muss treu sein bis in den Tod. Wenn er Gott treu wird, dann muss er sterben. Es ist ein Riesenproblem, die Last ist zu schwer. Und was macht er? Geht schnell beten. Geht schnell zu diesem Jesus, weil er dieses große Bild von diesem großen Gott, von diesem großen Herrscher hat und weiß, ich kann das nicht, das wird zu schwer, aber Gott kann. Deswegen gehe ich jetzt auf die Knie und bete diesen Gott an. Dass Jesus kann, dass Gott kann, dass Gott ein großer König ist, ist das Fundament von Daniel und der Beweggrund, treu zu sein. Also wir sehen, das Fundament, dass er treu ist, das wirkt allein Gott. Aber gleichzeitig ist Daniel auch aktiv. Er ist aktiv treu. Wir sehen, der Geist bewirkt Treue, das ist ein Aspekt, das gibt uns Trost, das ermutigt uns total. Wir wissen, ja, Gott kann, ich kann nicht, aber Gott kann. Das ermutigt mich, das macht mich nicht fertig, das ermutigt uns. Das ist totaler Trost. Und gleichzeitig weiß Daniel auch, er darf keine anderen Götter anbeten. Er weiß es vom Gesetz her, er darf das nicht machen. Es ist ganz, ganz klares Verbot, wenn er sagt, okay, ich bete jetzt 30 Tage nicht mehr meinen Gott an, ich gehe jetzt zu dem König und bete den König an, bring meine Bitten zu dem König. Er weiß, das darf ich nicht. Und es ist wichtig, dass diese beiden Aspekte zusammenkommen, weil die Bibel bereitet uns auf alltägliche und auf besondere Herausforderungen vor, indem sie dieses beides zusammenbringt. Den Trost, Gott wirkt alles, und den Anspruch, doch sei treu. Und damit wir das noch deutlicher in der Bibel sehen, schauen wir mal in Matthäus rein, in Matthäus 10, was Jesus in diese Richtung hin sagt. In diesem Abschnitt geht es darum, es ist sehr ernst, und Jesus bereitet seine Jünger darauf vor, auf starke Bedrängnis, auf starken Widerstand, er bereitet sie vor auf einen Widerstand, der ihnen sogar auch das Leben kosten wird. Und in diesem, um sie da vorzubereiten, um sie da auszurüsten, ist er total auch ermutigend, er tröstet sie, aber bringt den Anspruch, er bringt beides zusammen. Schaut mal in Matthäus 10, Vers 19 und 20, da steht, wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Seht ihr, hier ist der Trost. Macht euch keine Sorgen, wie ihr reden werdet. Der Geist, wie das ist, der Geist, er wird in euch reden. Total, totaler Trost. Sie werden euch überliefern, aber wisst ihr was? Der Geist selbst wird durch euch reden. Totale Ermutigung, totaler Trost. Und dann gleich in den nächsten Versen, Vers 21, da sagt er, es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Seht ihr, um sie vorzubereiten, tröstet er sie. Und jetzt bringt er den Anspruch und sagt, ja, ihr werdet überliefert werden, ihr werdet gehasst werden, aber wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Es ist wichtig, dass ihr ausharrt. Wenn ihr nicht ausharrt bis ans Ende, dann wird man nicht gerettet werden. Da kommt dieser totale Anspruch und er bringt beides zusammen. Und in das Gleiche sehen wir in Matthäus 10, Vers 28. Weiter in diesem Gespräch, in diesem Kontext, in dieser Ermutigung, sagt er, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der wohl Seele als auch Leib zu verderben mag in der Hölle. Werden nicht zwei Sperlinge, also Vögel, für eine Münze verkauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht. Ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Hier kommt wieder der Trost. Sag, guck mal, ihr kennt diesen einen Gott, der die Seele zu verderben mag in der Hölle. Er ist der, vor dem sich wirklich zu fürchten gilt. Dieser mächtige Gott. Und dieser mächtige Gott ist auf eurer Seite. Es ist euer Vater. Er kennt alle Haare auf eurem Kopf. Ihr seid in der Hand von diesem Vater, von diesem mächtigen Gott. Totaler Trost, habt keine Angst vor den anderen Menschen. Und jetzt kommt wieder dieser Anspruch in Vers 32, gleich direkt danach. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Puh. Das ist ganz schön ernst, ganz schön krass. Da kommt wieder der Anspruch, verleugnet nicht. Habt keine Angst vor den Menschen. Dieser Gott, dieser mächtige Gott ist für euch, aber verleugnet mich nicht. Wenn ihr mich verleugnet, werdet auch ihr verleugnet werden. Gott bereitet uns vor, indem er auf alltägliche und besondere Herausforderungen und Widerstand in unserem Leben, indem er den Trost zusammenbringt und trotzdem sagt, den Anspruch bringt und sagt, doch sei treu. Gott wirkt alles, und weil Gott alles wirkt, das ist der Grund, warum wir handeln sollen. Und man kann das sich vielleicht so vorstellen, in so einem Bild, stellt euch vor, ihr seid so auf eurem Lebensweg, ihr seid auf Wanderschaft, ihr seht von weit, weit weg, seht ihr das Ziel, das Kreuz, da müsst ihr hin, und ihr seid, habt einen Rucksack da, allerlei Lasten da drin, immer wieder belastet euch irgendwas, und ihr seid so auf dem Weg und wandert, und immer wieder sind Hindernisse in eurem Weg, ist im Wald, immer wieder so ein bisschen Dschungel, sind noch schreckliche Kreaturen so da drin, die gefährlich für euch sind, die Widerstand euch bringen, und ihr lauft diesen Weg und meint, ja, ich gehe zum Ziel, ihr lauft, und irgendwann merkt ihr, stolpert ihr, die Last ist zu schwer, da kommen Kreaturen, es ist unheimlich, und ihr merkt, ich kann nicht mehr. Der Weg ist zu schwer, ich habe Angst, ich traue mich nicht weiterzumachen, der Weg ist so weit, ich kann nicht mehr, ich will aufgeben. Ich kann nicht mehr, die Last ist zu schwer, ich kann nicht mehr weitergehen. Und dann plötzlich dreht ihr euch um und hinter euch erscheint Jesus. Ein großer König, ein großes Licht, ihr könnt ihn kaum anschauen und so heilig und rein, so majestätisch, seid total überwältigt, ihr steht da und denkt, wow, was für ein König. Und Jesus sagt, mein Kind, ich bin mit dir. Schau dir diesen Weg an. Ich habe den schon überwunden. Und ich lebe in dir und ich werde wieder überwinden. Ich bin mit dir. Und du denkst wie so, wow, total ermutigt, was für ein großer König. Und dann sagt er, schau mein Kind, geh weiter, ich bin mit dir. Und dann läuft man wieder den Weg und denkt total ermutigt, wow, dieser Gott ist mit mir. Dieser Gott wirkt alles in mir. Was sind diese ganzen Probleme hier? Ich gehe weiter, weil dieser Gott in mir wirkt. Er ist der Grund für diese Treue, dass ich weitermachen kann. Dann gehen wir den Weg total ermutigt und während wir den Weg laufen, irgendwann mal kommt es dazu, durch die Hindernisse im Eifer des Gefechts, kommt es dazu, dass wir das Jesus wieder ganz vergessen. Und dann werden wir wieder deprimiert, auch die Last ist, merken wir wieder, der Rucksack stört, so ein bisschen schwer, wieder oft gestolpert, Kreaturen da gewesen, der Weg ist so weit, man neigt wieder deprimiert zu werden. Und dann kommt es wieder, dann erscheint wieder Jesus und so werden wir immer wieder daran erinnert, schau mal, dieser Gott ist mit dir, er wirkt es. Und Jesus sagt dann wieder weiter, geh weiter den Weg, weil ich alles wirke, geh mein Kind. Und solche Erinnerungen brauchen wir immer wieder und so eine Erinnerung ist es auch heute für uns, um unsere Seelen zu trösten. Und es ist auch wichtig zu wissen, wer Jesus treu ist, wer diesem Jesus nachfolgt, der wird mit Widerstand konfrontiert. Es ist einfach hundertprozentig so. Man wird mit Widerstand konfrontiert. Und deswegen sollen wir nicht erschrecken und schauen weiter, wie es bei Daniel ist. Und wir lesen den Text weiter in Daniel 6, 12. Da merken wir von diesem Widerstand, aber dass Gott uns rettet, wenn es uns unmöglich ist. Da stürzten jene Männer herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Darauf näherten sie sich dem König und sprachen vor ihm bezüglich des königlichen Verbotes. Hast du nicht ein Verbot ausfertigen lassen, dass jedermann, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, König, in die Löwengrube geworfen werden sollte? Der König antwortete und sprach, das Wort ist unumstößlich, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Darauf antworteten sie und sprachen vor dem König, Daniel, einer deiner Weggeführten aus Juda, schenkt weder dir, König, noch dem Verbot, das du hast ausfertigen lassen, Beachtung, sondern er betet dreimal am Tag. Da missfiel es dem König, als er die Sache hörte, sehr, und er sann darauf, Daniel zu retten. Und bis zum Untergang der Sonne bemühte er sich, ihn zu befreien. Da stürzten diese Männer zum König und sagten zum König, wisse, König, dass die Meder und Perser ein Gesetz haben, wonach kein Verbot und keine Verordnung, die der König erlassen hat, abgeändert werden darf. Dann befahl der König und man brachte Daniel herbei und warf ihn in die Löwengrube. Und der König begann und sagte zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Und ein Stein wurde gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Und der König versiegelte ihn mit seinem Siegelring und mit dem Siegelringen seiner Gewaltigen, damit die Sache mit Daniel nicht verändert wurde. Darauf ging der König in seinen Palast und übernachtete fastend und ließ keine Speise zu sich hereinbringen. Und sein Schlaf floh von ihm. Dann stand der König bei der Morgenröte, sobald es hell wurde, auf und ging schnell zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er mit trauriger Stimme nach Daniel. Der König begann und sagte zu Daniel, Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Da redete Daniel mit dem König. König, lebe ewig! Mein Gott hat seinen Engel gesandt und er hat den Rachen der Löwen verschlossen, so dass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde. Und auch vor dir, König, habe ich kein Verbrechen begangen. Da freute sich der König sehr und er befahl, Daniel aus der Grube herauszuholen. Und Daniel wurde aus der Grube herausgeholt und keine Verletzung wurde an ihm gefunden, weil er auf seinen Gott vertraut hatte. Und der König befahl, und man brachte jene Männer, die Daniel verklagt hatten, und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und ihre Frauen, und ehe sie noch am Boden der Grube angekommen waren, fielen die Löwen über sie her, und sie zermalmten all ihre Knochen. Der Schluss ist auch ganz schön krass. Wir sehen in dem Text, dass hier eine Rettung stattfindet, dass eine große Rettung stattfindet. Aber um diesen Schatz zu heben, um es wertvoll für uns zu machen und um zu sehen, wie wertvoll Jesus ist, müssen wir herausfinden, von welcher Art war diese Rettung. Wie genau ist diese Rettung geschehen? Das müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen, was ist denn hier passiert. Und wir sehen, dass der König, als er das gehört hatte, das missfiel ihm total. Er wollte nicht Daniel zerstören. Er hat verstanden, er hat gecheckt. Ey, die haben sich so einen hinterlistigen Plan ausgedacht und haben einen besten Mann, weil die neidisch waren, und wollen ihn jetzt töten. Das hat ihm gar nicht gepasst. Und der mächtigste Mann damals in einem Weltreich hat versucht, Daniel zu retten. Und in dieser Situation war das noch möglich. Daniel war nicht in der Löwengrube. Daniel ist ganz normal noch rumspaziert. Er könnte ihn eigentlich retten. Wenn ihn irgendjemand retten könnte, dann dieser König. Dann dieser Darius. Und er hat alles versucht, aber er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft, obwohl er der mächtigste Mann ist. Und dann kommt Daniel in diese Löwengrube und als er in dieser Löwengrube ist und ein Stein drüber gebracht wird, ab da wird eine Rettung unmöglich. Die Rettung ist unmöglich. Er wird zu hungrigen Löwen geworfen, der Stein wird daraufhin die ganze Nacht dagelassen. Die fressen den. Ab hier ist die Rettung unmöglich. Und Gott zeigt uns hier, dass er ein Rettergott ist und genau aus solchen unmöglichen Situationen rettet. Wir sehen hier, dass Gott fähig ist, uns zu retten, dich zu retten, auch wenn es uns unmöglich ist. Und gerade dann, wenn es uns unmöglich ist. Wenn du denkst, ich bin so sehr in Sünde verstrickt, ich komme irgendwie nicht mehr raus. Da ist was in meinem Leben, das hält mich so sehr, aber ich merke, ich falle immer wieder Immer wieder kommt es in meinem Leben vor und ich kann nicht raus. Es scheint mir unmöglich zu sein. Und ja, es ist auch unmöglich, aber Halleluja, dieser Gott kann retten, wenn es unmöglich ist. Wenn du denkst, es gibt Sachen in meinem Leben, die sind mir mehr wert als Gott. Die Sachen sind einfach süßer für mich. Die gefallen mir, die schmecken mir besser. Ich habe keinen Gefallen an Gott. Aber eigentlich merke ich, ich sollte Gefallen ihn haben und irgendwie will ich das auch. Aber mir scheint es unmöglich, dass ich einen Hunger nach Gott habe. Und ich sage, auch da ist es Gott möglich, weil Gott fähig ist, aus so einer Situation zu retten. Oder wenn man denkt, da ist was in meinem Leben, ich kann es nicht aufgeben. Es ist was in meinem Leben, es ist mir so wertvoll, ich kann es nicht aufgeben. Ich kann es nicht aufgeben, um mich Gott ganz hinzugeben. Ich merke, das hindert mich, aber ich bring's nicht übers Herz. Es fühlt sich an, dass ich sterbe, wenn ich das abgebe. Es ist unmöglich. Aber Gott ist fähig, davon zu retten, um uns aus dieser unmöglichen Situation zu retten. Gerade da erweist sich Gott als Gott, wenn er uns rettet aus Situationen, die unmöglich sind und die uns ausweglos erscheinen. Aber Freunde, so wahr das alles ist, in dem Text geht es darum, dass Gott seine treuen Diener vom Tod rettet. Geht es ganz speziell darum, Gott rettet dem, der ihm treu ist, vom Tod. Er hatte nicht mal eine Verletzung. Daniel hatte nicht mal eine Verletzung. Aber ab hier wird es auch ein bisschen komisch. Weil wir nicht sagen können, jeder, der Gott treu ist, der wird vom Tod gerettet. Jeder, der Gott treu ist, wird keine Verletzungen erfahren. Es stimmt einfach nicht. So gut wie alle Apostel, außer einer, starben den Märtyrertod. Sie waren alle Gott treu, sie standen zu Gott und sie wurden alle, sind alle gestorben, sie sind alle getötet worden. Die haben Verletzungen erfahren, sehr große Verletzungen. Und in der Kirchengeschichte oder wenn man einfach die Augen aufmacht, ganz viele Christen sind treu, sind Gott treu und werden trotzdem umgebracht. Also um was geht's hier? Um was geht's in dem Text? Wir können nicht einfach sagen, wir können ja nicht sagen, jetzt geht's, seid alle treu und euch wird nichts passieren. Von was für einer Rettung, von was spricht dieser Text? Um das zu verstehen, dass das uns offenbar wird, um was es hier geht, schlagen wir mal die Offenbarung auf. Und da wird es uns offenbart. Offenbarung 2, 8 bis 11. Da steht, und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Hier sehen wir den totalen Zuspruch, totale Ermutigung. Das sagt der, der tot war und der lebendig war, der Erste und der Letzte. Ich habe alles in meiner Hand, nichts fällt aus meiner Hand raus, ich bin der Erste und der Letzte, ich weiß, was passieren wird. Ich war tot und lebendig, der Tod kann mir nichts anhaben. Totale Ermutigung. Und dann sagt er, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Hier sehen wir, dass Jesus total einfühlsam ist, total seelsorgerlich ist und sagt, ich kenne deine Bedrängnis, ich weiß, was du durchmachst. Jesus kennt unsere Bedrängnis, Jesus weiß, mit was wir zu kämpfen haben. Jesus kennt die Lästerung, die uns immer wieder widerfahren, wenn man schon Christ ist, wenn man es auf der Arbeit erfährt, in der Schule, vor Freunden. Jesus kennt, dass wir Bedrängnis haben. Jesus weiß, dass über uns gelästert wird. Und dann sagt er, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Seid treu bis zum Tod. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Hier sehen wir, kommt auch wieder der Anspruch. Ihr werdet Bedrängnis haben. Wer mir folgt, der wird Widerstand haben. Ihr werdet Dinge leiden. Und dann sagt er, erst hat er sie getröstet und sagt er aber trotzdem, sei treu bis zum Tod. Ich weiß, was ihr durchmachen wird, aber sei treu. Guckt, ich bin der Erste und der Letzte. Und jetzt geh, sei treu. Und in Vers 11 finden wir heraus, um was es auch in Daniel 6 geht. Da steht, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Daniel war treu, hat überwunden, und was ist mit ihm geschehen? Er hat keinen Schaden erlitten. Und Jesus sagt uns jetzt, überwindet, seid treu. Und es geht darum, dass ihr von dem zweiten Tod keinen Schaden erleidet. Es ist das viel Wichtigere. Es ist das Eigentliche, es ist das Ziel unseres Glaubens, die Rettung unserer Seelen. Und wie ist es möglich, dass wir von dem zweiten, von dem ewigen Tod Rettung erhalten, dass wir davon gerettet werden, dass wir da keinen Schaden erlangen? Und wie das möglich ist, sagt uns Daniel 6. Es stellt uns diesen Retter vor, der uns vor dem zweiten Tod, vor dem ewigen Tod rettet. Darum geht es im tiefsten Sinn in Daniel 6. Daniel 6 stellt uns Jesus vor. Und jetzt, wenn wir nochmal zurück an den Text denken, ich gehe mal mit euch ganz kurz nochmal durch und uns in Erinnerung rufen, in der Bibel geht es um Jesus. Die Bibel führt uns zu einer Person hin und will nicht einfach nur sagen, seid treu, seid ermutigt, sondern sie stellt uns eine Person vor. Und wenn wir jetzt mit dieser Brille Daniel 6 lesen, merken wir, da ist ein treuer Knecht, der in einem fremden Land ist. In diesem treuen Knecht ist ein außergewöhnlicher Geist, und dieser treue Knecht, er ist treu, es ist keinerlei, nichts Schlechtes in ihm zu finden. Er wird von bestimmten Leuten, die neidisch auf ihn sind, angeklagt. Er wird von einem, ist aber trotzdem treu. Da ist ein Gesetz, das nicht aufgelöst werden kann, wie bei Jesus. Es gibt immer, zum einen, was ich sage, diese Parallele zu Jesus. Jesus ist der treue Knecht, der den Himmel verlässt. Jesus ist der, der immer treu ist. Jesus ist der, der das Gesetz Gottes, das nicht verändert werden kann, auf sich nimmt. Jesus ist der, der in einer Grube war, der auf einen Stein über die Grube geschoben wird. Der Stein wird versiegelt, wie bei Jesus, mit einem Siegel versperrt, dass da nichts daran geändert wird. Und Jesus ist der, der nicht in der Grube blieb, sondern herauskam, obwohl es unmöglich war. Obwohl er gestorben ist, kam er aus dieser Grube heraus, und Gott hat ihn gerettet. Warum? Erstens, weil an ihm keine Schuld war, wie hier im Text steht, es war keine Schuld, und weil er auf seinen Gott vertraute. So stellt Daniel 6 uns diesen Jesus vor und ruft auf, und Gott ruft auf und sagt, kehrt um von eurem Weg ohne Gott und kommt zu diesem Jesus. Glaubt an ihn, lasst doch euren Denken verändern. Wie ihr über Gott denkt, wie ihr über euch selbst denkt, wie über die Welt, lasst es verändern von Gott. Tut Buße, glaubt an diesen Jesus, weil er rettet euch vom zweiten Tod. Darauf kommt es an. Und wenn ihr von diesem euren gottlosen Weg weg seid und in Jesus seid, wenn wir gläubig sind, sind wir in Jesus hineingetauft. Weil dieser Jesus aus der Grube gerettet wurde, werden alle, die in diesem Jesus drin sind, auch gerettet. So führt Daniel 6 uns zu diesem einzigen Ort, zu dieser einzigen Person, wo wir Rettung haben. Und weil Jesus der Einzige ist, der uns gute Frucht bewirkt, uns treu machen lässt, und weil Jesus der Einzige ist, der uns vom Tod rettet, steigert es Jesus seinen Wert ins Unendliche. Weil es niemanden gibt, der das bewirken kann. Und so ist auch am Schluss vom Text dieses gesamte Paket, um was wir gerade geredet haben, artet aus in den Lobpreis Gottes, in eine Anbetung Gottes. Dass ein heidnischer König an alle Völker, an alle Nationen einen Brief schreibt und schreibt, euer Friede sei groß, und diesen König, diesen großen, mächtigen König vorstellt, der rettet. Schaut, in Daniel 6, Vers 26 steht, dann schrieb der König Darius an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnten, euer Friede sei groß. Von mir ergeht der Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs vor dem Gott Daniels zittert und sich fürchtet, denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit. Und sein Königreich wird nicht zerstört werden und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen gerettet. Es artet aus in Lobpreis Gottes. Und so ist Gott auch fähig, heute uns zu retten vor diesem Ankläger, vor dem Satan, der uns anklagt, und vor Gott selbst, der ein großer Herrscher ist und vor dem man zittern muss, weil er gerecht ist und Ungerechtigkeit nicht ohne Konsequenzen lässt. Es artet aus in großen Lobpreis Gottes. Amen.